Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Ladislaus Löb, Überlebender des Holocaust, Geretteter der sogenannten Kastner-Gruppe und britischer Professor für Germanistik. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, Herr Löb, als Ersten müssen wir mal klären, Kastner-Gruppe, Mitglied der Kastner-Gruppe. Wer war eigentlich dieser Rudolf Kastner, Regie Kastner auf Ungarisch?
Rudolf der Regie Kastner war ein ungarischer Journalist, Jurist und zionistischer Aktivist, ungefähr 35 Jahre alt, zur Zeit, von der jetzt bei uns die Rede ist. Er ist bekannt dafür, dass er im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust, ungefähr 1700 ungarische Juden durch ein Geschäft mit Adolf Eichmann gerettet hat. Diese Gruppe, die von der oft als der Kastner-Gruppe die Rede ist, hätte ausgetauscht werden sollen und ist dann durch ein Lösegeld von Adolf Eichmann freigekauft worden im letzten Jahr des Kriegs nach einem Aufenthalt in Bergen-Belsen, ist in die Schweiz gekommen. Kastner selbst ist nach dem Krieg angeklagt worden, mit Eichmann kollaboriert zu haben in Israel und ist nach einem Fehlurteil eines Gerichts in Israel von Juden ermordet worden. Das ist so ganz kurz die Geschichte von Kastner.
Wir haben also die Tragödie des Holocausts und wir haben diesen außerordentlichen Retter, Regie Kastner, der nun selber ermordet worden ist, also eine weitere Tragödie. Herr Löw, Sie sind im Jahre 1933 geboren in Klausenburg im nördlichen Siebenbürgen. Das gehört damals zu Rumänien und gehört heute wieder zu Rumänien, aber zwischendurch war es mal anders.
Ja, ich meine, ursprünglich hat es ja zur österreich-ungarischen Monarchie gehört und es ist immer umstritten, nach dem Versailler Vertrag oder dem Trianon-Vertrag, wie es hieß, für die Ungarn insbesondere, ist das wieder mal an Rumänien zurückgegangen. Ungarn war ja ein Verbündeter von Hitler. Und Hitler hat gern seine Verbündeten belohnt, am liebsten nicht aus seinen eigenen Beständen, sondern aus den Beständen anderer Leute, und hat dann 1940 Siebenbürgen wieder den Ungarn geschenkt. Nach dem Krieg ist Siebenbürgen schon wieder jemand geschenkt worden, und zwar von den Russen, diesmal an die Rumänen.
Lauter Freundlichkeiten der Geschichte.
Ja, das sind die Leute. Mit den Gebieten anderer Leute geht man sehr großzügig um. Und als ich geboren wurde, hat es zu Rumänien gehört, dann war es bald wieder Ungarn und dann wieder Rumänien. Bei uns in der Familie hat man immer Ungarisch gesprochen, ich kann gar kein Rumänisch. Wir haben uns damals als Ungarn betrachtet. Später hat man uns als anders betrachtet und wir uns selbst auch.
Ja, und heute sind Sie Schweizer und britischer Staatsbürger geworden. Neben Englisch sprechen Sie auch Schweizerdeutsch.
Aber natürlich, ich habe schon Schweizerdeutsch gelernt.
Ja.
Also zuerst habe ich Hochdeutsch gelernt oder wie die Schweizer sagen, Schriftdeutsch.
Schriftdeutsch.
Und dann ist Schweizerdeutsch oder Zürichdeutsch dazu gekommen.
Das Jucho, ja. Und das war auch notwendig für die Aufenthaltsgenehmigung damals in der
Allerdings,
Schweiz.
Allerdings, also Aufenthaltsbewegung nicht so sehr, aber als es zur Einbürgerung kam, nach vielen Jahren, weil man dazu lange in der Schweiz gelebt haben musste, ist man vor eine von Politikerkommissionen, bei uns waren es die Stadträte von Zürich, geprüft worden in so Schweizer Kunde. Mein Vater war älter und der durfte auf Hochdeutsch antworten, auf Schweizerdeutsche Fragen. Wenn ich versucht hätte, auf Hochdeutsch zu antworten, wäre es gleich um mein Gesuch geschehen. Das ging gar nicht anders. Dialekt war die Umgangssprache.
Na, ein Glück, dass Sie Schweizerdeutsch können. Heute noch können.
Oh ja.
Wir kehren nach Klausenburg zurück, das ja mehrheitlich von Rumänen damals bewohnt wurde. Und Sie haben in Ihrer Autobiografie mit dem Titel »Geschäfte mit dem Teufel« geschrieben, die Rumänen und Ungarn haben immer nur dann vergessen, einander zu hassen, wenn sie Juden zum Hassen hatten. Nun waren Sie damals noch ein kleines Kind, aber haben Sie damals schon Antisemitismus erlebt?
Allerdings. Die Erlebnisse, die ich gehabt habe, an die ich mich erinnere, sind an und für sich nicht sehr dramatisch, nicht sehr beängstigend, nicht sehr bedrohend. Aber ich glaube, sie sind alle symptomatisch. Also zum Beispiel das erste Erlebnis in dieser Richtung, da war ich vielleicht 5 Jahre alt, da läuft ein ungarischer Lümmel von vielleicht 15 Jahren unsere Dorfstraße runter und singt. Er singt, dass die Melodie, also die israelische heute Nationalhymne, damals das Lied der Zionisten, aber natürlich war der Text dazu ein bisschen anders. Ungefähr hieß es dann jeweils Saujuden zurück nach Palästina. Und da, ich weiß nicht sogar, ob man sagen kann, dass ein 5-jähriges Kind naiv ist, aber ich habe diese Idee gehabt, ja, ist er verrückt geworden? Und wenn er verrückt geworden ist, dann muss doch jemand kommen und ihn gleich einsperren. Und ich muss sagen, niemand ist gekommen und niemand hat ihn eingesperrt. Das war das Erste. Andere Erinnerungen in diese Richtung: man hat beflaggt, die Fahnen hängen in einer bestimmten Höhe. Kleiner Junge, was macht der Junge, wenn Fahnen über ihm hängen? Er springt hoch, um die Fransen an den Fransen zu zupfen. Das ist an und für sich nicht so tragisch, aber jemand hat das beobachtet, hat mich angezeigt. Mein Vater ist vor Gericht gestellt worden und zu einer hohen Geldsumme, Geldstrafe verurteilt worden. Warum? Sein Sohn hätte die ungarische Nation beleidigt. Die ungarische Nation, er ging es mit uns noch schlimmer. Und zwar, meine Mutter hat TB gehabt, sie ist auch dran gestorben. Und sie war also ganz skrupulös hygienisch. Und sie hat die Taschentücher sofort verbrannt und so weiter. Aber jemand hat sie wieder gar nicht beobachten können, weil sie ja nicht so etwas gemacht hat, aber angezeigt, dass sie, und mein Vater musste wieder herhalten, dass sie durch ihre Spucke die ungarische Nation vergiften wollte. Sie sei übrigens mit teuflischer Intelligenz begabt gewesen. Also die arme ungarische Nation, zuerst war sie beleidigt von uns, dann wurde sie vergiftet von meiner Mutter. Schule. In der Schule war ich, als guter Judenjunge, war ich gut. Ich habe schreiben, lesen können schon früher, also vor der Schule. Ich war brav und so weiter. Und ich habe da von einer netten Lehrerin gute Noten bekommen und auch verdient. Und dann, irgendwann mal, hat man die Juden aus der gemischten Klasse rausgeholt, eine Judenklasse draus gemacht und diese Klasse einem neuen Lehrer, einem männlichen Lehrer übergeben. Und der war anders. Der war, eigentlich hätte er Wachtmeister sein sollen. Schwarzer Schnurrbart, stechende Augen, hohe Stiefel, Kokarde in der Jacke. Und der hat uns dann wirklich ziemlich schlimm behandelt. Er hat uns immer wieder klar gemacht, dass wir stinkende Saujuden waren. Da sind meine Noten vom einen Tag auf den anderen gesunken. Es könnte sein, dass ich so Angst gehabt habe vor ihm, dass meine Leistungen so schlecht wurden. Aber es könnte auch sein, dass er Befehle gehabt hat, allen diesen Saujuden schlechte Noten zu geben. Es könnte auch sein, dass er sich, dass er unglücklich darüber war, eine Saujudenklasse unterrichten zu müssen. Wenn ja, dann hat das nicht lange gedauert, bis es bald überhaupt keine Saujuden mehr in diesem Ort gegeben hat.
Im Jahre 1944 besetzten deutsche Truppen Ungarn und mit ihnen kam Adolf Eichmann nach Budapest. Er ließ Ghettos errichten und begann mit den Deportationen nach Auschwitz. Wie sah denn da diese Arbeitsteilung aus zwischen den Deutschen, den Ungarn und den Judenräten?
Also erstens muss man sagen, dass Eichmann mit ungefähr 150 bis 200 Männern gekommen ist, mit dem sogenannten Judenkommando, der Sonderkommando, und in Ungarn gab es ungefähr 800.000 Juden. Mit 150 Sonderkommandoleuten konnte man die nicht so leicht, so schnell, vor allem nach Auschwitz befördern. Dass das so schnell ging, kann man unter anderem nur damit erklären, dass die Ungarn geholfen haben. Wenn ich sage die Ungarn, naja, das ist ein bisschen eine Verallgemeinerung, da muss man aufpassen. Man hat ja auch gesagt, die Juden, und wir wissen, was die Folgen waren. Aber trotzdem, man muss es so als Abkürzung und aus praktischen Gründen muss man sagen, die Ungarn, es waren so viele, es war so endemisch, dass man schon sagen darf, die Ungarn haben ihm dabei mit Begeisterung geholfen. Die ungarischen Politiker, die ungarischen Gendarmen, die schlimmer waren als die normalen Polizisten. Darum konnte Eichmann technisch die Deportation bewältigen. Die Juden waren in Ungarn und wahrscheinlich auch anderswo nicht gut organisiert. Sie haben zwar so Gemeinden und mit Gemeindehäuptern gehabt, aber keine richtige Organisation. Das erst unter den ersten Handlungen von Eichmann war die Gründung eines Judenrates. Er hat also alle Juden, die irgendwie bekannt waren in der Gesellschaft, zu sich gefordert und ihnen befohlen, einen Judenrat zu gründen. Und der Judenrat hat eigentlich nur die Pflicht gehabt, die Befehle von Eichmann an die Juden zu übermitteln. Zum Beispiel, wenn nach einem Bombenangriff viele Ungarn ausgebombt waren, dann musste der Judenrat in wenigen Stunden 5000 jüdische Wohnungen räumen, damit die Ungarn da einziehen konnten. Das war ungefähr die Rolle des Judenrates. Die Rolle der Juden selbst dabei war, sich alles gefallen zu lassen. Und die meisten haben, mit Ausnahmen. Mein Vater zum Beispiel hat sich nicht alles gefallen lassen. Und dieser Kastner, von dem wir reden, der hat erst recht sich nicht alles gefallen lassen.
Beim Thema Bombenangriff, es gab einen Bombenangriff auf das Ghetto von Klausenburg, in dem Sie damals waren. Und Ihr Vater hat diese Gelegenheit genutzt, um mit ihnen zusammen aus dem Ghetto zu fliehen. Sie sind dann die 400 Kilometer nach Budapest gefahren. Und an dieser Stelle kommt nun das jüdische Rettungskomitee ins Spiel, das damals maßgeblich geführt wurde von Regie Kastner. Wie gelang es eigentlich Ihrem Vater, in diese Gruppe, dieser Kastner-Gruppe, aufgenommen zu werden?
Kastner ist später angeklagt worden, eigenwillig alle Leute auszuwählen, die in dieser Gruppe gerettet wurden. Das stimmt einfach nicht. Diese Gruppe ist ganz chaotisch zusammengekommen, durch viele Zufälle. Es gab Pläne natürlich, es gab Richtlinien. Theoretisch, als diese Gruppe vorbereitet wurde, hieß es zum Beispiel, dass gewisse prominente Leute, gewisse reiche Leute, von denen man das Lösegeld beschafft hat, natürlich in dieser Gruppe sein sollten, dass bekannte Wissenschaftler, Künstler, Rabbiner, dass es war eine kopflastige Gruppe, dass die Plätze haben sollten. Aber daneben war auch vorgesehen, dass zum Beispiel Witwen oder auch Frauen von Zwangsarbeitern, Jüdischen, in diese Gruppe aufgenommen werden sollten mit ihren Kindern. Es kam auch vor, dass Leute, die schon auf der Liste standen, plötzlich Angst bekommen haben, abgesprungen sind und da gab es wieder freie Plätze. Oder sogar, dass Leute, die auf der Liste standen, tot waren, weil man sie schon deportiert hatte. Es gab also auf diese Art Plätze. Wie es meinem Vater und mir gelang, in diese Gruppe zu kommen, genau weiß ich es nicht. Aber wir haben eigentlich nicht zu diesen verschiedenen Kriterien gehört. Aber mein Vater war jemand, der sich gewehrt hat. Und der auch sehr energisch war, der sehr sich nicht abwimmeln ließ. Und ich glaube, er hat der Leiter der Gruppe, der ein Cousin zweiten oder dritten Grades von ihm war, ich glaube, er hat den so lange belästigt, bis er gesagt hat, also bitte kommt.
Und am 30. Juni 1944 war es dann soweit, dass diese Gruppe von etwa 1670 Juden Budapest verließ, zunächst mal in Richtung Bergen-Belsen, um dann weiter in die Schweiz zu fahren. Bevor wir darauf näher eingehen, Herr Löb, würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine musikalische Pause einlegen. Was wünschen Sie sich als erstes für ein Musikstück?
Als erstes habe ich gewählt die rumänischen Volkstänze von Béla Bartók. Und der Grund ist, dass die eigentlich gewissermaßen meinen eigenen Zwiespalt zeigen. Bartók natürlich ein großer ungarischer Komponist, der rumänische Volkstänze bearbeitet. Ich bin auch schließlich, wenn ich nicht Jude bin, dann bin ich ein Zwitter zwischen Ungarn und Rumänen. Und außerdem habe ich die gern.
Doppelkopfgast ist heute Ladislaus Löb, Holocaust-Überlebender und Mitglied der sogenannten Kastner-Gruppe. Herr Löb, Regie Kastner schreibt später nach 1945 über die Zeit in Budapest des Jahres 1944. Das waren verrückte Zeiten, so in seinem Report, den er dann anschließend 1945/46 schrieb. In der Tat hatte er ja einen tollkühnen Plan. Die Endlösung durch Bestechung und Irreführung der SS aufzuhalten. Was waren das für Pläne?
Das war eigentlich eine ganz unglaubliche Geschichte. Und niemand hat es geglaubt, sogar als es passierte. Da die Judenräte nichts zur Rettung der Juden unternahmen, musste, oder sie haben es dann so gesehen, eine kleine Gruppe von hauptsächlich Zionisten, ungefähr 30 bis 40 Jahre alt, sahen es als ihre Aufgabe, den Flüchtlingen, die jüdischen Flüchtlingen, die nach Ungarn kamen, illegal zu helfen. Nach diesem Datum, 19. März 1944, als die Deutschen einmarschierten, da hat diese illegale kleine Gruppe, die Wada hieß, Wada ist hebräisch und bedeutet Komitee, plötzlich eine neue selbstgestellte Aufgabe bekommen, nämlich die ungarischen Juden, wenn möglich, denen das Leben zu retten. Und wie macht man das? Es gab Gerüchte aus der Slowakei, dass man die Nazis bestechen kann. Und daraufhin hat sich diese Gruppe, deren Leiter Kastner war, nicht offiziell war er der stellvertretende Leiter, aber er war die treibende Kraft. Diese Gruppe hat sich dann in Verbindung gesetzt mit einem gewissen, mit dem Stellvertreter von Eichmann, Wislicheni, und hat buchstäblich ihn angefragt, ob es möglich wäre, auf wirtschaftlicher Grundlage jüdische Leben zu kaufen und gleichzeitig auch ein bisschen eine wirtschaftliche Grundlage in die Tasche von Wislicheni mitgeliefert. Da fing es mit einer kleinen Zahl an, ungefähr 600 Leute, die von den Briten Einwanderungsbewilligungen nach Palästina hatten. Und die Deutschen sagen, ja, so, man könnte Geschäfte machen, aber eigentlich sollte es um mehr als diese 600 gehen. Und dann geschah etwas ganz Unglaubliches. April 1944 war das. Ein anderes Mitglied dieser war da, Kollege von Kastner, Joel Brandt hieß er, ist zu Eichmann zitiert worden. Und Eichmann mehrere Mal, und im Lauf von mehreren Gesprächen hat sich herauskristallisiert, Eichmann bietet Brandt an, 1 Million Juden am Leben zu behalten, wenn die Juden ihrerseits ihm 10.000 Lastwagen und noch andere Waren liefern könnten. Diese Idee war nicht von Eichmann allein, sondern sie kam von Himmler. Natürlich wissen wir nicht so mit aller Sicherheit, was Himmler im Kopf gehabt hat, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er, ich muss dazu sagen, vorher noch schnell, diese Lastwagen wären entweder aus den neutralen Ländern oder von den westlichen Alliierten beschafft worden. Und zu diesem Zweck ist Brandt nach Istanbul geschickt worden von Eichmann. Jetzt, ich habe gesagt, was ging im Kopf von Himmler vor, wir wissen es nicht, aber sehr wahrscheinlich wollte er die Allianz spalten. Er hat gesagt, dass diese Lastwagen auf der Ostfront eingesetzt würden, und das hätten natürlich die Russen nicht sehr gern gesehen. Und vor allem, wenn die Amerikaner oder Briten diese Lastwagen gegen sie geliefert hätten, das wäre natürlich das Ende der Allianz gewesen. Die Briten haben sofort Nein gesagt, die Amerikaner auch, die Russen haben davon gehört, Ende der Mission. Noch schlimmer, Brandt ist von den Briten verhaftet worden als deutscher Spion. Die Frage ist auch, was im Kopf der Juden vorging, also dieser war da. Die haben natürlich auch nicht geglaubt, dass das je klappen würde. Aber sie haben gedacht, wenn man die westlichen Alliierten überzeugen könnte oder überreden könnte, ich muss dazu sagen, diese ganzen Geschäfte auf Lügen, auf Bluff, auf Seifenblasen aufgebaut waren. Wenn man also die westlichen Alliierten überreden könnte, so zu tun, als ob sie an diesem Geschäft interessiert wären mit den Deutschen, dass man dann damit Kastner zu Eichmann gehen könnte und sagen, also bitte stellen Sie die Deportationen ein. Aber das Versprechen hätte nicht gereicht. Man brauchte ein Faustpfand. Und das war diese Kastner-Gruppe, von der wir schon gesprochen haben. Die Idee war bei Kastner, wenn die Alliierten sehen, dass die Deutschen, unglaubliche Sache im Krieg damals, fast 2000 Juden mitten im Krieg in die Schweiz reisen lassen, dass sie dann sich sagen, ja, man kann mit den Deutschen wirklich mehr machen, als man meinte. Und Kastner hat damit gehofft, Zehntausende, sogar Hunderttausende zu retten. Das ist natürlich tragisch schiefgegangen.
Es war ja zu einer Zeit, als führende SS-Leute wie Himmler annehmen mussten, dass für Deutschland der Krieg verloren geht, und bei der immer Überlegungen über einen möglichen Separatfrieden auch mitschwangen, also Überlegungen, wie kann man mit den Alliierten ins Geschäft kommen, womöglich hat das auch noch mitgespielt. Nun kommen wir auf Kastner selbst. Es handelt sich ja da um, sagen wir mal, eine moralische Grenzsituation, um ein Dilemma, diesem Massenmörder Adolf Eichmann gegenüber zu sitzen, mit ihm zu bluffen, zu feilschen, zu lügen, sonst wie. Wie kann man das ethisch bewerten?
Man muss sich fragen, ob es besser ist, alle sterben zu lassen und sich dabei die Hände reinzuhalten oder zu retten, was man kann, und sich dabei die Hände ein bisschen zu beschmutzen. Ich glaube nicht, dass Kastner selbst sich überhaupt irgendwie ethische Fragen überlegt hat. Kastner war ein aktiver Mensch, Kastner war energisch, Kastner war sehr arrogant, Kastner war eingebildet, eitel, machtgierig, ein Hochstapler, hat es mit der Wahrheit nicht so ernst genommen. Er war das alles. Aber er hat auch unglaublichen Mut gehabt. Er hat, wie man es auf Jiddisch sagt, eigentlich auch schon auf Deutsch, Chuzpe gehabt bis dahin aus. Er war schlagfertig, er war fantasievoll und er war einer der wenigsten Menschen, die den Mut gehabt haben, mit einem Eichmann oder mit Eichmann, sagen wir, wie mit seinesgleichen zu verkehren. Ich meine, die anderen Juden haben buchstäblich nicht gewagt, die Augen zu erheben zu Eichmann. Und er hat es gewagt. Er hat es manchmal aus Verzweiflung gewagt, aber er hat es gewagt.
Er war auch privilegiert, er hatte von der SS Schutzpässe bekommen, er hatte, musste keinen gelben Stern tragen, er konnte mit dem Auto fahren, er konnte telefonieren. Alles, um diese Verhandlungen führen zu können.
Ja, und einerseits hat er diese Privilegien, sagen wir, diese Privilegien einfach genossen, wie jeder Mensch sie genießen würde. Und andererseits hat er sie bewusst dazu benutzt, zu versuchen, Leben zu retten.
Und er reist persönlich für diese Verhandlungen mehrfach in die Schweiz und kehrt wieder zurück. Er hätte ja auch bleiben können, wenn es ihm nur um sich selbst, um die eigene Person gegangen wäre. Das war offenbar nicht der Fall, sondern er ging wieder zurück und ging in Eichmanns Büro nach Budapest und hat weiter verhandelt.
Ganz genau, ja. Er musste in die Schweiz, weil er den Deutschen vorspielen musste, dass der Westen an ihrem Vorschlag interessiert ist. Und dazu hat er, sagen wir, Hilfe gebraucht. Und die Hilfe hat er in der Form vom Joint bekommen. Der Joint, das war American Joint Distribution Company oder Committee. Das war eine Organisation, amerikanisch, zur Hilfe von Juden in der Not. Und diese Organisation hat einen Vertreter gehabt in der Schweiz, einen Schweizer Juden, Sally Meyer. Und Kastner hat den sehr oft besucht, hat versucht, ihn zu überreden, da Versicherungen abzugeben für die Deutschen. Meyer hat andererseits Befehle gehabt vom Joint, nicht allzu viel herzugeben. Und Kastner ist dauernd an die Schweizer Grenze gefahren, nicht allein, sondern mit einem gewissen Kurt Becher. In Dienstwagen, Mercedes von Becher, die haben sich dann an der Grenze getroffen, mehrere Mal wörtlich an der Grenzlinie, nämlich die im Rhein verlief. Und die standen auf einer Brücke bei St. Margrethen in der Schweiz und auf der anderen Seite Österreich, was ja damals zu Deutschland gehörte, und verhandelten. Dieser Becher
war der Chef des SS-Wirtschaftsrates in Budapest. Ja. Er war sozusagen derjenige, der zuständig dafür war, die Juden auszuplündern und auszurauben, während Eichmann zuständig da war, sie zu vernichten und sie nach Auschwitz zu deportieren. Das war ja die Arbeitsteilung innerhalb der SS damals.
Ja.
Und tatsächlich hatte Kastner mit diesen Bemühungen einigen Erfolg, mindestens mit diesem ersten Schritt, nämlich diesen knapp 1700 Juden. Es kam nämlich dann dieser Tag, der 30. Juni 1944, als der Zug von Budapest Richtung Bergen-Belsen fuhr. Sie waren damals ein 11-jähriger Junge. Haben Sie Erinnerungen daran?
Ja. Also erstens muss ich dazu sagen, ich habe eine Menge Erinnerungen, aber die sind fragmentarisch. Als ich das Buch geschrieben habe, von dem schon die Rede war, habe ich mir gesagt, also mein Gedächtnis allein reicht nicht aus. Ich bin ja auch Wissenschaftler. Und ich habe gemacht, was Wissenschaftler machen, nämlich geforscht. Ich habe mit Leidensgenossen gesprochen, mit mehreren Erinnerungen ausgetauscht. Aber ich habe auch das Glück gehabt, eine ganze Menge Material zu finden, die bald nach diesen Ereignissen aufgenommen worden war. Also Interviews, Zeitzeugnisse, Memoiren, sogar ein Tagebuch, das im Lager selbst geschrieben worden ist. Dieses Archivmaterial hat mir dann geholfen, meine Erinnerungen einerseits zu ergänzen, andererseits nachzuprüfen. Und zu meiner Beruhigung habe ich meistens gefunden, dass meine Erinnerungen stimmen. Ich musste einige korrigieren, aber im Großen und Ganzen sind sie bestätigt worden. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir am Bahnhof, also einem Güterbahnhof in Budapest waren und unser Zug da stand und wir einsteigen mussten. Und der Zug war ein Güterzug. Das war ein Schock für uns. Wir sind sonst natürlich nie in einem Güterzug auf dem nackten Boden gereist mit zwei Kübeln, ein Kübel für Wasser, ein Kübel als Toilette, beide zu klein. Kleines Licht irgendwo in der oberen Ecke. Das war ein Schock. Und auch die Anzahl Menschen, die sich dann bekämpft haben, um ein bisschen Platz. Aber ich muss da immer wieder sagen, ich bin mir sehr bewusst, dass mein Erlebnis zum Beispiel in diesen Zügen sehr ähnlich aussah wie das Erlebnis der Leute, die nach Auschwitz fuhren. Aber qualitativ etwas ganz anderes war. Ich habe einfach verrücktes Glück gehabt. Und Millionen haben das Glück nicht gehabt.
Und Sie waren dann zusammen mit den anderen 1670 für knapp 5 Monate in Bergen-Belsen und kamen dann allerdings in die Schweiz dann doch noch. Da gab es Versuche in der letzten Minute sozusagen den Zug nochmal aufzuhalten und nochmal zu feilschen und so weiter. Kastner ist da hart geblieben und tatsächlich, Sie haben es geschafft. Sie kamen in die Schweiz, Sie waren gerettet. Wenn Sie sich nur als zweites Musikstück die 5. Sinfonie von Beethoven gewünscht haben, ja, ist das, weil das eine Schicksalssymphonie ist oder weil Sie an den beethovenschen Appell an die Freiheit denken dabei?
Weder noch, sondern in der Schweiz bin ich ziemlich bald als Flüchtlingskind in ein Internat gekommen. Ein Internat, das eigentlich in Deutschland angefangen hat und über das leider in den letzten Monaten ziemlich schlimme Sachen gesagt wurden, das war die Odenwaldschule. Die Odenwaldschule hat ein gewisser Paul Geheb gegründet. Er musste dann in die Schweiz fliehen, weil er mit den Nazis nicht einig war oder die Nazis mit ihm. Und er hat mit großer Mühe und Not eine ganz kleine Schule gegründet, die École d'Humanité, die trotz dem Namen deutschsprachig war, in den Schweizer Bergen, also ganz idyllischer Gegend. Und da bin ich hin und da bin ich eigentlich wieder Mensch geworden. Ich war da sehr, sehr glücklich. Und diese Schule war eine Art Enklave deutscher Kultur in der Schweiz. Deutscher Kultur, die es wahrscheinlich nie gegeben hat. Aber eine Idee von deutscher Kultur, wo Deutschland wirklich nicht das Land der Richter und Henker, sondern der Dichter und Denker war. Die Sprache hat mir damals sehr viel gesagt, nämlich ich will den Schweizern nicht zu nahe treten, aber ich habe zuerst Hochdeutsch gelernt und erst dann Schweizerdeutsch und ich fühle mich im Hochdeutschen immer zu Hause. Und diese deutsche Kultur, und dazu kommt, dass ich als 12-jähriges, nein, immer noch 11, bald dann 12-jähriges Kind, man hat in dieser Schule bei Gelegenheiten Musik gespielt und da war natürlich Beethoven eines der Stücke, die man immer wieder gehört hat. Und ich glaube, die 5. war eigentlich die erste klassische Musik, die ich überhaupt nach Bergen-Belsen mindestens gehört habe. Und darum geht es mir, die nicht allzu unbekannte 5. Sinfonie von Beethoven. Davon würde ich gerne ein Stück hören.
Ja, und zwar Carlos Kleiber dirigiert die Wiener Philharmoniker.
Thank you.
Der heutige Doppelkopfgast ist Ladislav Löb, Holocaust-Überlebender und britischer Professor für Germanistik. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, es ging dann anders weiter. Es ging so weiter, dass Kastner selbst auch die Zeit damals überlebt hat. Er hat dann nach dem Krieg in der Schweiz gelebt, hat mehrfach in Nürnberg bei den Prozessen ausgesagt und ist dann nach Israel gegangen, wo er auch eine bestimmte Rolle spielte, dort in den Regierungsgeschäften. Und dann gab es den Verleumdungsprozess gegen ihn, von dem wir schon gesprochen haben, bei dem der Richter ihm bescheinigt habe, er habe seine Seele an den Satan verkauft. Und wenige Zeit später ist Kastner auf offener Straße ermordet worden. Gibt es eigentlich heute noch jemanden in Israel, der diese Mörder verteidigt, der weiterhin davon ausgeht, dass Kastner ein übler Kollaborateur war?
Die einfache Antwort ist ja. Wenn Leute von Kastner etwas wissen, dann können sie nie einfach ohne große, starke Gefühle für oder gegen ihn, über ihn überhaupt nachdenken. Wenn man, was ich lieber vermeide, aber es passiert doch, zum Beispiel im Internet Blogs liest, trifft man dauernd auf ganz bittere und unüberlegte, unbewiesene, unwahre Anklagen gegen Kastner. Allmählich ändert sich das, aber er hat noch immer viele Feinde. Und die Frage ist, was haben die gegen ihn?
Nun, ihm kann ja vielleicht vorgeworfen werden, darüber haben wir schon gesprochen, dass die Auswahl dieser 1670 Geretteten fragwürdig war. Vielleicht kann man auch sich fragen, wie war eigentlich sein Verhältnis zu diesem Chef des SS-Wirtschaftsrates namens Becher? Ja. Er hatte ja nach dem Krieg, hatte er sich für Becher eingesetzt, für dessen Entnazifizierung eingesetzt. Und da kann man natürlich hellhörig werden.
Ja, man weiß nicht genau, warum Kastner für Becher diesen Persilschein gegeben hat. Aber er hat's gemacht. Und es war eigentlich das Ende von Kastner. Weil man, wenn man in Israel einem Nazi, einem Kriegsverbrecher, ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass er ein Kriegsverbrecher war, dieser Becher. Man konnte es ihm nicht beweisen. Er war schlauer, war schlüpfriger, war geschickt. Und Kastner hat ihm geholfen. Das war etwas vom Schlimmsten, was jemand in Israel machen konnte. Frage ist, warum? Man weiß es nicht. Es gibt Erklärungen, zum Beispiel, wir haben gesehen, wie er in die Schweiz gereist ist mit Becher. Und wenn man lange da im Mercedes sitzt zusammen, dann kann man zum Beispiel sagen, hör zu, Sie, Becher, Sie helfen mir jetzt Juden retten. Ich werde Ihnen helfen, wenn, Sie wissen ja auch, dass der Krieg verloren ist, wenn sie es brauchen. Und er hat sein Versprechen gehalten. Möglich.
Ja, ist später Multimillionär geworden. Er war Getreidehändler in Bremen. Er ist eines natürlichen Todes gestorben, 40, 50 Jahre später. Und es gibt auch Vermutungen, dass für diesen rasanten Aufstieg Bechers damals zu Zeiten des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders als Anfangskapital durchaus ein Teil dieser geraubten Millionen hätten dienen können. Kastner selber bleibt eine sehr umstrittene Figur. Sie versuchen ihn zu rehabilitieren, aber sie merken auch, bis heute wollte kein Verlag in Israel ihr Buch Geschäfte mit dem Teufel haben. Ist die israelische Gesellschaft bis heute da gespalten?
Sie ist es. Allmählich geschehen so symbolische Handlungen. Zum Beispiel, das könnte jetzt 2, 3 Jahre her sein, der Nachlass von Kastner ist von Yad Vashem übernommen werden. An und für sich ist in diesem Nachlass nicht sehr viel Wichtiges. Ich habe sie durchgearbeitet. Briefe, die sehr nützlich und interessant sind, Zeitungsausschnitte und so weiter. Es ist ein paar Schachteln. Aber dass Yad Vashem die übernimmt für die Archive, das bedeutet eine Art Rehabilitation für Kastner. Eine andere Art Rehabilitation, um die sich viele Überlebende bemühen, ist noch nicht gelungen, nämlich, dass man eine Straße in Haifa oder in Tel Aviv nach Kassner benennt.
Herr Löb, Sie selbst blieben dann in der Schweiz. Sie sind nicht nach Palästina, auch nicht in ein anderes Land, sondern Sie lebten 17 Jahre lang in der Schweiz, gingen dort zur Schule und zur Universität. Und im Jahr 1963 gingen Sie dann nach England an die University of Sussex in Brighton. Ja, meine Frage, was hat Sie eigentlich gereizt, ausgerechnet Germanistik-Professor zu werden?
Übrigens, es waren 19 Jahre sogar, Sie haben mir nur 17 zugestanden.
19 Jahre in der Schweiz?
19 Jahre in der Schweiz.
Und dann Germanistik-Professor.
Und dann Germanist. Wir haben ja vorher die 5. Sinfonie gehört. Ich habe eine Art Nostalgie nach einer deutschen Kultur, die es wahrscheinlich nie gab, oder sicher nicht in der Form, in der ich sie mir vorstelle. Aber da gab es auch eine praktische Seite. Ich war zwar Germanist, also ich habe Germanistik studiert, aber ich habe auch Anglistik studiert. Ich habe auch immer eine Affinität zum Englischen gehabt. Ich habe diese Affinität zu einer Art idealen deutschen Kultur gehabt, aber es war auch die praktische Frage. Ich wollte mal versuchen, in einem englischsprachigen Land zu leben und zu lehren. Ich habe meine Dienste an viele amerikanische Universitäten angeboten. Ich habe auch selbst Angebote bekommen. Aber dann hat man mir plötzlich gesagt, hör zu, wieso Amerika? Hier ist doch Sussex, eine ganz neue Universität. Alle gehen dahin. Naja, alle nicht. Aber komm doch auch. Und zufällig war da eine Stelle frei für einen Deutschlektor. Und in diese Stelle bin ich schnell hineingesprungen. Und es hat sich so entwickelt, ich habe also auch Komparatistik gelehrt, ich habe auch englische Literatur gelehrt, aber hauptsächlich deutsche Literatur und auch deutsche Sprache, wie man es da als Fremdsprachler immer gemacht hat.
Sie haben übersetzt also, und Sie haben sich sehr mit dem deutschen Drama beschäftigt. Ja. Insbesondere haben Sie sich beschäftigt mit Christian Dietrich Krabbe. Und in seinen Geschichtsdramen, da geht es ja nicht groß um moralische Dilemmata und Ideen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern da geht es um brutalen Machtkampf. Ist dieses Wechselspiel zwischen Einzelpersonen und Massenaktionen bei Krabbe das, was Sie fasziniert?
Unter anderem auch natürlich, dass Krabbe eines der, man kann schon sagen, wenigen deutschen großen Lustspiele geschrieben hat, nämlich Scherz, Satire, Ironie und höhere Bedeutung. Höhere oder tiefere? Nein, tiefere. Tiefere Bedeutung. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich ganz gern schwarzen Humor gern hat. Vergnügen hat man bei Krabbe in seiner Komödie. Aber was mich auch fasziniert hat, nicht so sehr an Krabbe selbst, sondern wie man seine eigenen Ideen in Autoren projiziert. Ich meine, es fing damit an, Krabbe war im 19. Jahrhundert, hat man ihn bewundert als den großen vaterländischen Dramatiker. Er hat ja auch am richtigen Ort gewohnt, nur ein paar Minuten vom Teutoburger Wald, wo, als die Römer frech geworden, wie wir wissen, Hermann der Cherusker, oder wie die Engländer ihn nennen, Herman the German, die Varus geschlagen hat. Und zur Zeit der Reichsgründung war Krabbe mit der große Reichsgründer. Und dann kam allmählich der Naturalismus auf. Und da hat man plötzlich entdeckt, dass Krabbe der große Naturalist war. Dann kam Brecht. Und Brecht sagte, ja, aber Krabbe ist doch einer von uns. Und dann kam, ich war Mitglied der Krabbe-Gesellschaft. Und der Schirmherr der Krabbe-Gesellschaft war Goebbels. Aber ich war nicht Mitglied zu der Zeit, sondern viel später. Aber dann konnten die Nazis Krabbe für sich vereinnahmen als den großen völkischen Dramatiker. Und dann kamen die Absurdisten und die haben entdeckt, dass Krabbe doch der große erste deutsche Dramatiker des Absurden war. Er ist jetzt sicher postmodern geworden. Und was mich an Krabbe auch interessiert hat, war die Rezeption und wie, auf welchen schwachen Füßen die Rezeption stehen kann. Und außerdem, er war ein interessanter Kerl, hat sich totgesoffen mit 36 Jahren. Er hat eine sehr, ich meine, wenn man das zynisch von außen anschaut, eine sehr amüsante Ehe gehabt, eine ganz katastrophale. Und das alles, dazu kommt doch, dass kein Mensch Grabbe kennt. Es war da viel interessantes Material und es hat auch Spaß gemacht.
Unser heutiges Doppelkopfgespräch geht zu Ende. Heute mit Ladislaus Löb, Gastgeber war Konrad Sley. Ja, Sie haben sich zum Ende eine ganz besondere Schlussmusik gewünscht. Worum handelt es sich?
Die Musik ist Solveigs Lied aus Peer Gynt von Grieg. Und ich habe mir das gewünscht, weil das eine der Lieblingsmelodien von meiner Mutter war, die 1942, also zwei Jahre vor den Ereignissen, also vor dem Holocaust in Ungarn, an Tuberkulose gestorben ist, als ich 9 Jahre alt war, nach 5 Jahren Krankheit. Und das war eines, wie gesagt, eines ihrer Lieblingsmelodien.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.